Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht aus dem zweiten Buch Mose das Kapitel 29. Bevor es richtig losgeht, erst noch ein paar Anmerkungen zur besseren Orientierung. Die Israeliten haben mit Gottes Hilfe Ägypten verlassen. Wegen einer Hungersnot waren ihre Vorfahren einige hundert Jahre zuvor dorthin geflohen. Doch mit der Zeit waren aus den gern gesehenen Fremdlingen Sklaven geworden, die von den Ägyptern gnadenlos ausgebeutet wurden. Nun befinden sie sich auf dem Weg nach Kanaan. Gott hat den Israeliten versprochen, dass er ihnen dieses Land zu ewigem Besitz geben wird. Unterwegs machen sie Station am Berg Sinai, denn dort hat Gott Großes mit ihnen vor. Er schließt einen Bund mit dem Volk Israel. Dieser Bund basiert auf dem Gesetz, das Mose oben auf dem Berg Sinai von Gott empfängt. Bestandteil dieses Gesetzes sind die 10 Gebote, aber auch viele andere Vorschriften und Rechtsordnungen, die das Zusammenleben der Israeliten regeln sollen. Geregelt wird unter anderem auch der Dienst der Priester. Sie sollen künftig eine Vermittlerrolle zwischen Gott und dem Volk einnehmen. Wie das in der Praxis aussehen soll, erfahren Sie gleich in dieser Sendung. Nachdem Mose auf dem Berg Sinai die 10 Gebote und zahlreiche Rechtsordnungen erhalten hat, bittet Gott ihn noch einmal zu sich herauf. 40 Tage und 40 Nächte dauert dieser Aufenthalt, zu dem Mose seinen späteren Nachfolger Josua mitnimmt. Diesmal bekommt Mose genaue Instruktionen für den Bau eines transportablen Zeltheiligtums. Das heißt, es handelt sich um ein prächtig ausgestattetes Zelt, das im Wesentlichen die Funktion eines Tempels übernimmt. Im Unterschied zu einem Tempel kann dieses Zelt jedoch abgebaut und mitgenommen werden, wenn die Israeliten ihre Wüstenwanderung fortsetzen. In der Lutherbibel wird das Zelt Stiftshütte genannt, in anderen Bibelübersetzungen Zelt der Begegnung oder heiliges Zelt. Einige auserwählte Leute aus dem Volk Israel sollen in der Stiftshütte den Priesterdienst versehen, nämlich Aaron als Hoherpriester und seine 4 Söhne. Wie ihre Dienstkleidung aussehen soll, davon handelte die vorige Sendung über das 2. Mosebuch, Kapitel 28. Nun, in Kapitel 29, geht es um die feierliche Einsetzung der Priester. Bitte denken Sie daran, dass diese feierliche Einsetzung noch einige Zeit auf sich warten lässt. Denn alle Anweisungen, die jetzt folgen werden, gibt Gott auf dem Berg Sinai erst einmal an Mose weiter. Der wird später mit diesen Anweisungen zum Volk zurückkehren, das unterhalb des Sinais auf seine Rückkehr wartet. Die Verse 1 bis 4. Gott spricht zu Mose: Dies ist's, was du mit ihnen tun sollst, dass sie mir zu Priestern geweiht werden. Nimm einen jungen Stier und 2 Widder ohne Fehler, ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen mit Öl vermengt und ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen. Aus feinem Weizenmehl sollst du das alles machen und sollst es in einen Korb legen und in dem Korbe herzubringen samt dem Stier und den 2 Widdern. Und du sollst Aaron und seine Söhne vor die Tür der Stiftshütte treten lassen und sie mit Wasser waschen. Alles in diesen Versen scheint meilenweit von dem entfernt zu sein, wie Christen heute ihren Glauben praktizieren oder wie ein christlicher Gottesdienst gefeiert wird. Und doch gibt es einzelne Berührungspunkte, auf die ich gern hinweisen möchte. Da ist zum Beispiel die Einsetzung der Priester an sich. Aaron und seine Söhne vollziehen diese feierliche Handlung nicht selbst, sondern sie werden im Auftrag Gottes von Mose geweiht. Das ist wichtig. Ein alttestamentlicher Priester ist nicht deshalb Priester geworden, weil er Lust dazu hatte oder sich ein besonderes Ansehen im Volk verschaffen wollte, sondern allein, weil Gott ihn zu diesem Dienst berufen hat. Im neutestamentlichen Hebräerbrief wird dieses Thema aufgegriffen. Dort heißt es in Kapitel 5, »Niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. so hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und ein paar Verse weiter heißt es dann noch, Jesus ist für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Aus dem Gesagten schließe ich, dass wir die Aufgabe eines alttestamentlichen Priesters nicht mit der Aufgabe eines Pastors, eines Predigers oder eines Pfarrers in der heutigen Zeit vergleichen können. Die Priester im Alten Testament sollten vor Gott für das Volk eintreten und gewissermaßen zwischen diesen Parteien vermitteln. Dazu diente dann auch die Opferung eines Tieres. Dieses Tier musste sein Leben lassen und ersparte dadurch den sündig gewordenen Menschen, von Gott bestraft zu werden. Alles das ist nicht mehr notwendig, seit Jesus Christus die Rolle des Hohenpriesters übernommen hat und zum Vermittler wurde zwischen Gott und Mensch. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, heißt es im 1. Timotheusbrief, nämlich der Mensch Christus Jesus. Er hat sich selbst geopfert, indem er am Kreuz von Golgatha für die Sünden der Menschen gestorben ist. Aufgabe eines Pastors, Predigers oder Pfarrers dagegen ist es, diese Botschaft zu verkündigen. Außerdem soll er den Christen durch Predigt und Lehre die Heilige Schrift erschließen und je nach Dienstauftrag seelsorgerliche Begleitung anbieten. Aber für die Versöhnung mit Gott ist er nicht zuständig. Das hat Jesus ein für allemal erledigt. Auf Vers 4 unseres Bibeltextes möchte ich noch kurz eingehen. Da heißt es, dass Aaron und seine Söhne vor ihrer Priesterweihe gewaschen wurden. Wahrscheinlich nur die Hände und Füße, wie man aus anderen Bibelabschnitten schlussfolgern kann. Dabei handelt es sich um eine symbolische Reinigung. Die künftigen Priester sollen von allem Unreinen befreit werden, bevor sie vor Gott treten. In Psalm 24 wird das sehr bildhaft ausgedrückt mit der Frage, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und die Antwort darauf lautet, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Später übrigens, beim täglichen Dienst der Priester an der Stiftshütte, wird von ihnen jedes Mal verlangt, dass sie ihre Hände und Füße waschen, bevor sie die Stiftshütte betreten oder ein Brandopfer darbringen. Zu diesem Zweck gibt es extra ein kupfernes Wasserbecken im Vorhof der Stiftshütte. Aus unserem Bibeltext im 2. Buch Mose, Kapitel 29, lese ich jetzt die Verse 5 bis 9. Für die anstehende Einsetzung der Priester gibt Gott dem Mose weitere Anweisungen. Zuerst geht es um die besondere Kleidung der Priester. Wie sie auszusehen hat, wurde ja bereits ausführlich in Kapitel 28 beschrieben. Nun sagt Gott zu Mose, und du sollst die Kleider nehmen und Aaron anziehen, das Untergewand und das Obergewand und den Priesterschurz und die Brusttasche und sollst ihm den Schurz mit der Binde umgürten und den Kopfbund auf sein Haupt setzen und den heiligen Kronreif am Kopfbund befestigen. Und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Und seine Söhne sollst du auch herzuführen und ihnen das Untergewand anziehen und sie, Aaron und seine Söhne, mit Gürteln umgürten und den Söhnen die hohen Mützen aufsetzen, dass sie das Priestertum haben nach ewiger Ordnung. Und du sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen. Der zuletzt gelesene Satz gibt einige Rätsel auf. Was bedeutet, du sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen? Aus anderen Kulturen weiß man, dass dort den Priestern direkt bei der Weihe zugesagt wurde, welche Einkünfte sie für ihren Dienst erhalten werden. Teilweise war es sogar üblich, ihnen symbolisch irgendein Nahrungsmittel, zum Beispiel ein Stück Fleisch, in die Hand zu geben. Damit war die Zusicherung verbunden, sorge du für unser Seelenheil und wir werden dafür sorgen, dass du immer genug zu essen hast. Wie gesagt, aus manchen anderen Kulturen ist diese Vorgehensweise bekannt. Bei der Einsetzung der Priester im alten Israel gab es das jedoch höchstwahrscheinlich nicht. Keine Bibelstelle deutet darauf hin, dass dem künftigen Priester tatsächlich die Hände gefüllt wurden. Sondern vermutlich bedeutet die Hände füllen in diesem Zusammenhang einfach nur, dem anderen sinnbildlich seine neue Aufgabe, seine Berufung und die Zusage von Gottes Beistand in seine Hände zu geben. Deshalb verzichten manche Bibelübersetzungen sogar auf den Ausdruck »die Hände füllen« und sprechen einfach nur davon, dass Aaron und seine Söhne in ihr neues Amt eingeführt wurden. Mir gefällt jedoch dieses Bild vom »Hände füllen«. Es weist darauf hin, dass wir mit leeren Händen vor Gott hintreten müssen, damit er sie uns füllt. Wir haben nichts von Wert, was wir ihm anbieten könnten. Ich habe schon ein paar Mal an einer besonderen Art von Heiligungsgottesdiensten teilgenommen. Dahinter steckt die Idee, dass Christen Gott darum bitten, sie zu heiligen und sie für ihn in den Dienst zu stellen. Soweit, so gut. Doch zu diesen Gottesdiensten gehörte es dann auch, dass jeder Teilnehmer vor den anderen bezeugen sollte, was er für Gott zu tun bereit sei. Anfangs wurden meistens durchaus vernünftige Dinge genannt. Doch dann brauchte es nur ein oder zwei Leute zu geben, die zwischen Wunsch und Wirklichkeit keinen Unterschied machten. Das hatte oft zur Folge, dass immer mehr Gottesdienstteilnehmer versprochen haben, sich auf eine Weise für Gott einzusetzen, die völlig unrealistisch war. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass einige wirklich glaubten, die ganze Welt auf den Kopf stellen zu können. Was mich an dieser Art von Heiligungsgottesdienst gestört hat, war die innere Haltung einiger Christen, die daran teilgenommen haben. Sie haben Gott dies und das versprochen, ohne danach zu fragen, was Gott eigentlich von ihnen will. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das, was in unserem Bibeltext über die angehenden Priester gesagt wurde. Ihnen sollten die Hände gefüllt werden. Wenn ich mit leeren Händen vor Gott hintrete und ihn darum bitte, mir die Hände zu füllen, dann wird das manchmal zu überraschenden Resultaten führen. Möglicherweise wird Gott von mir gar keine Heldentaten erwarten, sondern nur, dass ich in den Alltäglichkeiten des Lebens ihm gehorsam bin. Aber wenn ich annehme, was er mir bildlich gesprochen in die Hände füllt, dann werde ich ganz sicher Heiligung erfahren. Weiter in unserem Bibeltext mit Vers 10. Es geht um die feierliche Einsetzung der Priester. Unter anderem soll dafür auch ein junger Stier zur Verfügung gestellt werden. Dazu heißt es, »Und du sollst den jungen Stier herzuführen vor die Stiftshütte, und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen.« Viele Leute meinen, durch das Auflegen der Hände würde etwas auf magische Weise auf den Stier übertragen. Doch dieses Denken ist der Bibel fremd. Das Einzige, was bei dieser Handauflegung möglicherweise übertragen wurde, waren Krankheitskeime. Wobei ich nicht darüber spekulieren möchte, wer hier wen infiziert haben könnte. Dass Aaron und seine Söhne dem Stier die Hand auflegen, ist ein rein symbolischer Akt. Äußerlich betrachtet mag es kaum einen Unterschied geben, ob man eine Handauflegung symbolisch deutet oder als Übertragung von irgendwelchen Kräften und Mächten. Aber dieser Unterschied ist wichtig, denn magische Rituale werden von Gott verabscheut. Symbolische Handlungen dagegen sind wichtig für uns Menschen. Ein geistlicher Vorgang erreicht die Herzen wesentlich leichter, wenn auch die Sinne beteiligt sind. Wenn also die symbolische Handlung das darstellt, was man eigentlich nicht sehen und letztlich auch nicht begreifen kann. Aaron und seine Söhne sollen also ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen. Danach soll der Stier getötet und als Opfer dargebracht werden. Damit entgehen Aaron und seine Söhne einer Bestrafung, obwohl sie, wie alle Menschen, aus Gottes Sicht Sünder sind. In den Versen 11 bis 25 wird sehr ausführlich beschrieben, was mit dem geschlachteten Stier und auch mit den beiden geschlachteten Widdern, die bereits in Vers 1 erwähnt wurden, geschehen soll. Nicht alle Teile eines Opfertieres wurden verbrannt. Oft wurden die schmackhaftesten Fleischteile für Gott geopfert, während andere Teile für den Verzehr bestimmt waren. Eine besondere Rolle wurde dem Blut der Opfertiere beigemessen. So ist in dem Abschnitt, den ich jetzt überspringen möchte, davon die Rede, dass die Kleider Aarons und seiner Söhne mit Blut besprengt wurden. Über die Bedeutung all dessen wird noch an anderer Stelle zu reden sein. Ich springe jetzt zu Vers 26. Dort geht es um den Verzehr von Opferfleisch, an den wir als Christen ja meistens überhaupt nicht denken, wenn wir über die Bedeutung von Tieropfern nachdenken. Gott erteilt im Blick auf die anstehende Einsetzung der Priester folgende Anweisungen. Und du sollst die Brust vom Widder der Einsetzung Aarons nehmen und sie vor dem Herrn schwingen. Das soll dein Anteil sein. So sollst du heiligen die Brust als Schwingopfer und die Keule als Hebopfer, die von dem Widder der Einsetzung Aarons und seiner Söhne genommen sind. Und das soll Aaron und seinen Söhnen gehören als ewiges Anrecht bei den Israeliten, denn es ist ein Hebopfer. Und ein Hebopfer von den Israeliten soll es sein von ihren Dankopfern, ihr Hebopfer für den Herrn. Für unsere Ohren klingt das befremdlich, dass die Priester bestimmte Teile der Opfertiere für den Eigengebrauch verwenden können. Ja, dass sie damit letztlich auch ein Stück weit ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Doch wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass die Lebensverhältnisse vor 3.500 Jahren völlig anders waren als heute. Die Israeliten hatten beispielsweise auf ihrer Wüstenwanderung keinen Kühlschrank dabei, aber der Festtagsbraten folgte ihnen gewissermaßen auf dem Fuß. Bei Bedarf wurde ein Tier aus der mitgeführten Herde geschlachtet. Ohne Frage gehörten die Viehherden auch zu dem Wichtigsten, was die Israeliten besaßen. Gold und Edelsteine machen nicht satt. Was zählt, sind Naturalien. Und davon sind die Priester des Volkes Israel nicht ausgenommen. Später, wenn die Israeliten im Land Kanaan angekommen sind, bekommen die Stämme Israels Weide- und Ackerland zugeteilt. Nur die Leviten, die für den Dienst an der Stiftshütte und später für den Dienst im Tempel zuständig sind, die gehen leer aus. Deshalb werden sie an den Opfergaben des Volkes beteiligt. In den Versen 29 bis 37 geht es nun um eine Nachfolgeregelung für den Dienst des Hohenpriesters. Offenbar soll Aaron sein Amt noch zu Lebzeiten an einen seiner Söhne weitergeben. Die Einsetzung neuer Priester soll 7 Tage dauern. Deshalb wird dieser Zeitraum mehrmals erwähnt. Sämtliche Anweisungen dazu, so fremd sie uns teilweise auch erscheinen, machen deutlich, dass die Priester eine äußerst wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen haben. Da heißt es, und die heiligen Kleider Aarons sollen nach ihm seine Söhne haben, dass sie darin gesalbt und ihre Hände gefüllt werden. Wer von seinen Söhnen an seiner Statt Priester wird, der soll sie 7 Tage anziehen, wenn er in die Stiftshütte geht, um im Heiligtum zu dienen. Und du sollst den Widder der Einsetzung nehmen und sein Fleisch an einem heiligen Ort kochen. Und Aaron mit seinen Söhnen soll das Fleisch des Widders samt dem Brot im Korbe essen vor der Tür der Stiftshütte. Sie sollen die Stücke essen, mit denen die Sühnung für sie vollzogen wurde, als man ihre Hände füllte und sie weihte. Kein anderer darf es essen, denn es ist heilig. Wenn aber etwas übrig bleibt von dem Fleisch der Einsetzung und von dem Brot bis zum Morgen, sollst du es mit Feuer verbrennen. Es darf nicht gegessen werden, denn es ist heilig. So sollst du mit Aaron und seinen Söhnen alles tun, was ich dir geboten habe. 7 Tage sollst du ihre Hände füllen und täglich einen jungen Stier zum Sündopfer schlachten zur Sühnung und sollst den Altar entsündigen, indem du die Sühnung an ihm vollziehst, und sollst ihn salben, dass er geweiht werde. Sieben Tage sollst du an dem Altar die Sühnung vollziehen und ihn weihen. So wird er ein Hochheiliges. Wer den Altar anrührt, der ist dem Heiligtum verfallen. Soweit die Verse 29 bis 37. Und damit erreichen wir schon den letzten Abschnitt dieses Kapitels. Darin geht es um das tägliche Brandopfer, das im Vorhof der Stiftshütte auf dem Brandopferaltar dargebracht werden soll. Gott spricht zu Mose: Und dies sollst du auf dem Altar tun. Zwei einjährige Schafe sollst du an jedem Tage darauf opfern. Ein Schaf am Morgen, das andere gegen Abend. Und zu dem einen Schaf einen Krug feinsten Mehls, vermengt mit einer Viertelkanne zerstoßener Oliven. Und eine Viertelkanne Wein zum Trankopfer. Mit dem anderen Schaf sollst du tun gegen Abend wie mit dem Speisopfer und Trankopfer vom Morgen, zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Das soll das tägliche Brandopfer sein bei euren Nachkommen am Eingang der Stiftshütte vor dem Herrn, wo ich euch begegnen und mit dir reden will. Daselbst will ich den Israeliten begegnen, und das Heiligtum wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne, ich, der Herr, ihr Gott. Soweit die Verse 38 bis 46. Im dritten Buch Mose sind noch weitere Einzelheiten zu diesem täglichen Brandopfer zu finden. Genauer gesagt, zweimal täglich, am Morgen und am Abend, soll je ein Lamm geschlachtet werden. Dieses immer wiederkehrende Ereignis soll die Menschen offenbar daran erinnern, dass die Sünde ihr ständiger Begleiter ist und dass sie immer wieder neu jemanden brauchen, der an ihrer Stelle den Tod auf sich nimmt. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, heißt es im Hebräerbrief Kapitel 9, im Rückblick auf den Dienst der Priester an der Stiftshütte. Interessanterweise geht der Schreiber des Hebräerbriefes auch darauf ein, dass die Opfer damals immer wieder aufs Neue dargebracht werden mussten. Doch damit hat Jesus ein für allemal Schluss gemacht. Ebenfalls in Hebräer 9 heißt es, ich fasse die entsprechende Passage ein wenig zusammen, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, um sich oftmals zu opfern. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Das Blut von Schafen, Ziegen und Stieren konnte die Sünde nicht aufheben. Ihr Opfertod sollte den Menschen nur vor Augen führen, wie es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch bestellt ist. Im Gegensatz dazu kann Jesus, wie wir eben gehört haben, Sünde durch sein eigenes Opfer aufheben. Noch einmal kurz zurück zu unserem Bibeltext aus dem zweiten Mosebuch. In Kapitel 29, Vers 43 wird Gott mit den Worten zitiert: Das Heiligtum wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Eine überaus wichtige Feststellung. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an die vorangegangenen Sendungen, als es um die Innenausstattung der Stiftshütte ging. Edle Stoffe, goldene und vergoldete Gegenstände, wohin man auch blickt, und alles sollte mit viel Liebe und großer Kunstfertigkeit hergestellt werden. Doch das alles macht die Stiftshütte nicht zu einem heiligen Zelt. Allein Gottes Anwesenheit verleiht der Stiftshütte ihren wahren Glanz. Entsprechendes gilt in der heutigen Zeit natürlich auch für christliche Kirchen und Gemeindehäuser. Die Höhe des Glockenturms ist genauso wenig ausschlaggebend wie die Anzahl der Gottesdienstbesucher oder die technische Ausstattung des Gemeindesaals. Wichtig ist allein, dass Jesus im Mittelpunkt der Gemeinde steht. Das Heiligtum wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit, sagt Gott im Hinblick auf die Stiftshütte. Sie ist der Ort, Zitat, wo ich euch begegnen und mit dir reden will. Auch das lässt sich ohne weiteres auf unsere Kirchen und Gemeindehäuser übertragen. Was hätte es den Israeliten genützt und was würde es uns heute nützen, wenn Gott sich in der Stiftshütte verbarrikadiert hätte, beziehungsweise sich heute in Kirchen und Gemeindehäusern verstecken würde? Glücklicherweise ist genau das nicht seine Absicht. Kirchen und Gemeindehäuser sollen wie damals die Stiftshütte Orte sein, wo Gott den Menschen begegnet und mit ihnen redet. Jeder, der schon einmal die Gründung einer christlichen Gemeinde miterlebt hat, weiß, eine Gemeinde zu gründen ist eine Sache, sie am Laufen zu halten eine ganz andere. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Volk Israel und der Stiftshütte, dem Zentrum der israelitischen Gemeinde. In Kapitel 30 und damit in der nächsten Sendung geht es unter anderem um die Finanzierung der laufenden Ausgaben für die Stiftshütte. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel wieder einschalten.